nachsichtiger und großzügiger und empathischer mit sich selbst zu sein. Also das eben auch anzuerkennen, dass es einem schwer fällt oder dass das jetzt schwer ist oder dass ich das eben nicht so gut kann, diese eine Sache.
Also es gab natürlich Unmengen von Schwierigkeiten. Ich will das gar nicht so zu romantisieren. Man muss viel mit sich selbst arbeiten. Das wird einen jetzt, ich habe BWL studiert, das wird nie erwähnt.
Das ist Fearless in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben. Wir sprechen über Herausforderungen, über gute und schlechte Entscheidungen, über gute Strategien und übers Scheitern. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Lila Nettstreter, der Gründerin von Kunst 100. Auf der Suche nach echter, limitierter Kunst online, die dazu bezahlbar ist, bin ich letztes Jahr selbst auf dieses kleine Unternehmen gestoßen und war sofort begeistert von ihrem Konzept, weil sie genau diese Lücke schließen zwischen Postershop und Galeriekunst. Lila ist bereits mit Kunst aufgewachsen und hat genau aus dem gleichen Gedanken heraus vor einigen Jahren begonnen, KünstlerInnen in ihrem Wohnzimmer auszustellen. Das entwickelte sich langsam und organisch in ein kleines Unternehmen, das immer wieder Pop-up-Galerien organisiert und mittlerweile alle Kunstwerke und limitierten Drucke online verkauft. Sie wollen unbekannte KünstlerInnen sichtbar machen und auf der anderen Seite bezahlbare und unkomplizierte Kunst anbieten. Und ich finde, das gelingt ihnen sehr gut. In unserem Gespräch geht es um die Gründung und warum sie sich später Lisa als zweite Geschäftsführerin dazu geholt hat, was es für Schwierigkeiten gab und immer noch gibt und was sie rückblickend gern anders gemacht hätte. Wir sprechen außerdem über ihre eigene Definition von Kunst, woher ihre Begeisterung dafür kommt und warum jeder Mensch Kunst in seinem oder in ihrem Leben haben sollte. Ja, hey, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich wirklich unglaublich auf unser Gespräch und bin super gespannt. Ich würde gern so ein bisschen mit der Frage einsteigen, dass du uns so ein bisschen mitnimmst, weil eure Gründungsgeschichte oder deine Gründungsgeschichte, die ist ja ein bisschen speziell und die ist ein bisschen besonders. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in diese Situation, in der du vor der Gründung warst und wie es genau dazu kam, dass Kunst 100 in diese Welt geboren wurde.
Schön, dass du sagst, dass die besonders ist, denn wenn man da so mittendrin ist, merkt man das nicht und man hat das auch nicht vor Augen so richtig, oder ich hatte das in dem speziellen Fall nicht vor Augen, dass etwas geboren wird, dass ein Unternehmen geboren wird oder eine Idee oder ein Gedanke und auch, dass eben dass da nichts gegründet wurde. Das kommt eigentlich erst später, wenn man dann beim Notar sitzt und mit dem Team eine kleine Verfassung sozusagen unterschreibt, dann ist der Moment, dass man es verstanden hat, da. Also zumindest bei mir, vielleicht bei anderen auch nicht. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren aber für mich persönlich 3 Jahre schon vergangen. Also von jetzt an, vor 5 Jahren, gab es einen Moment in meinem Leben, da dachte ich mir, okay, was willst du denn jetzt, womit willst du deine Zeit verbringen? nicht mehr Mode. Ich kam aus P&C, Ansons, einer riesen Modewelt. Und das war für mich klar. Ich hatte kurzzeitig war ich Bootsfahrlehrerin, habe ich mir so einen kleinen Exkurs gemacht, war eben sehr offen für alles und habe mich dann so besinnt, okay, ich liebe Kunst einfach wirklich tief. Ich habe ein super starkes visuelles Bedürfnis und diese Sprache, also diese visuelle Sprache sprach schon immer zu mir und damit wollte ich mich beschäftigen und habe im Prinzip ein kleines Hobby angefangen, habe also Kunstwerke von Befreundeten und aber auch fremden Künstlerinnen aus Berlin damals ausgestellt bei uns im Wohnzimmer. Mein Mann und ich wurden dann aber abgemahnt von unserer Hausverwaltung. Also das geht so nicht, es ist jetzt kein Hobby, das ist schon irgendwie was Größeres, Gewerbliches. Okay. Dann wurden wir erstmal rausgeschmissen. Also zumindest mit der Kunstausstellung in gewerbliche Räume. Und im Prinzip ist das dieses Going with the Flow, würde ich mal sagen. Das war irgendwie so ein blöder Ausdruck, aber man könnte sagen, es ist es wuchs und wuchs ohne dass, also wie eine Pflanze. Und ich habe da jetzt irgendwie vielleicht mal mehr gewässert, mal weniger gewässert, aber letztendlich war das so ein eigenständiges Lebewesen oder eben eine Pflanze, die dann von alleine wuchs. Und als sie dann da stand, ich rede jetzt also eine kleine Pflanze, das bedeutet dann im Umkehrschluss, es gibt einen Namen, in dem Fall Kunst 100, und darunter werden unbekannte Künstlerinnen ohne Regeln an weiße Wände gebracht, so dass Menschen diese sehen können. Da in diesem Stadium kam dann Lisa zu mir. Lisa wurde darauf aufmerksam, dass ich eine etwas andere Idee von der Galerie hatte und sagte sofort, ohne dass sie mich im Prinzip gut kannte, sagte, Lila, jemals, wenn du jemals daraus jetzt einen kleinen Garten machen möchtest, sag mir doch bitte Bescheid, ich würde dich darin unterstützen und eben auch, also ich würde gerne einen anderen Part übernehmen, eben jetzt nicht irgendwie das Wässern, sondern vielleicht die Erde vorbereiten. Und die Mission, die dahinter steckt, braucht einfach mehr Kraft. Wenn du also jemals das größer machen möchtest oder anlegen möchtest, sag Bescheid. Und relativ schnell danach habe ich gesagt, wow, das ist so ein tolles Angebot. Das ist so cool, dass auch andere Menschen darin eben etwas sehen und diese Mission verfolgen. Es wäre gut, wenn wir uns zusammenschließen. Also bin ich jetzt im Jahr 2018, Lisa steigt ein und 2019 saßen wir dann mit noch zwei anderen beim Notar und haben die Kunst 100 UG gegründet. Lange Geschichte.
Aber super auf. Spannend und vor allem liebe ich dieses Bild von dieser Pflanze und dem Garten. Das macht es einfach so viel anschaulicher und es ist einfach auch ein super schönes Bild dafür. Aber eben, das beweist eigentlich nur, was du vorher gesagt hast, dass du ein sehr visueller Mensch bist und dass du so Bilder brauchst. Warum denn überhaupt Kunst 100? Was bedeutet dieser Name?
Auch dazu gibt es im Prinzip zwei kleine Geschichten. Einmal, wie es irgendwie aufploppte und es mir war damals wichtig, dass eben Künstlerinnen international ohne Regeln, also ohne Hindernisse ihre Kunst zeigen können und andersrum auch, dass Menschen, die Kreatives, also flaches Kreatives, in dem Fall dann Kunst, ich bin mal ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Kunst, da Kunst leider etwas anders definiert wird, aber vielleicht dazu ein bisschen später, aber Menschen, die einfach Malereien, Fotografien interessant finden, auch keine Hindernisse verspüren, diese zu finden und sich davon inspirieren zu lassen oder eventuell auch zu kaufen. Und deswegen hieß es damals Kunst unter 100, denn ich wollte nicht, dass die Leute denken, das ist wieder die nächste Galerie, die Kunstwerke für 5.000 bis 25.000, 50.000 Euro anbietet, sondern ganz klar formulieren, es geht hier um das Werk, es geht um das, was der oder die Künstlerin ausgedrückt hat und ob das mit dir spricht. Und es soll eben, es gibt nicht, es soll das Hindernis nicht geben, dass du es dir nicht leisten kannst, falls du dich verliebst. Und dieses Kunst kleiner 100 existierte dann, glaube ich, über ein Jahr, bis dann der Moment kam, dass Künstlerinnen sagten, ich könnte dir 3 Werke geben für diesen Preis, aber wenn du die Grenze auflöst, dann würde ich dir eben gerne nochmal was geben, was für 120 Euro ist oder was eben für 150 ist oder 300 und so dann auch wieder ein Hindernis wegnehmen. Mhm. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, ob das jetzt der Mission sozusagen widerspricht oder ob das förderlich ist und habe dann mich entschieden, dass das kleiner Zeichen wegkommt, dass es dann nur noch Kunst 100 heißt, denn was bei der Frage dann immer wieder auch auftaucht, ist, ob das Plakate sind oder ob es eben, also ob das dann für so wenig Geld, ist das dann überhaupt noch Kunst und solche Sachen. Da, wie gesagt, das ist vielleicht dann nochmal ein neues Thema, worüber wir sprechen müssen, Definition Kunst. Mhm. Dass ganz klar war, es gibt nur Limitierungen bei uns, also wenn es Drucke sind einer Fotografie zum Beispiel, dann soll klar sein, dass es nicht unendlich druckbar ist, sondern dass das eben limitiert ist. Und wir verkaufen nur Werke, die maximal 100 Mal auf der Welt existieren. Und deswegen bleibt die 100 bestehen. Ja. Und aus dem Kleinerzeichen, also das Kleinerzeichen ist ja so ein kleines Dreieck. Und da haben wir den unteren Strich weggenommen. Das ist jetzt ein Slash geworden. Und Limitierung schreibt man ja genauso auf die Kunstwerke. Mhm. Also
genau, ja.
Von einer 10er-Limitierung, 6/10. Somit passt das ganz gut weiterhin.
Sehr, sehr cool. Ich finde es super spannend, dass du das erzählst, weil ich glaube, das ist so ein Prozess, durch den viele gehen, dass sie das nochmal so in Frage stellen, was der Name bedeutet. Passt der noch? Passt es zur Vision? Ja. Wie genau kann ich das für mich interpretieren, dass das passt? Und dann findet man ja auf dem Weg, wenn man vielleicht sogar schon unterwegs ist, immer wieder auch Hinweise, hey, das passt jetzt eben auch voll gut dazu und das bestätigt das jetzt einfach nur. Deswegen finde ich das voll schön, weil mir das so ein bisschen ähnlich ging mit meinem Fearless and Forward, dass ich das immer wieder so zwischendrin in Frage gestellt habe und dann gab es immer wieder Hinweise darauf oder dass ich gemerkt habe, nein, doch, das passt voll, voll gut. Und deswegen finde ich das voll schön, dass du das so erzählst. Wollen wir mal direkt übergehen zu dieser Definition Kunst, damit wir das gleich mal geklärt haben. Was genau bedeutet Kunst für dich oder wie genau ist deine eigene Definition von Kunst?
Meine ist eben sehr breit gefasst und während ich das immer so ein bisschen abgecheckt habe zu der Definition, die andere haben bei dem Begriff Kunst, habe ich gemerkt, dass viele eben Kunst als etwas sehen, das einen Preis hat. Und gut, also die Frage kommt dann immer relativ schnell, was ist denn jetzt gute Kunst und was ist denn nicht so gute Kunst? Und dabei habe ich dann für mich entschieden, es gibt den Kunstmarkt und es gibt den Kunstbegriff. Und momentan habe ich das Gefühl, dass viele den Kunstmarkt als die Kunst betiteln. Das heißt also, diese Faktoren oder diese Faktoren der Qualität der Kunst beziehen sich hauptsächlich auf den Kunstmarkt. Was sind die Referenzen der Künstlerinnen? Wo haben sie schon ausgestellt? Wie ist der Name? Leben sie noch, leben sie nicht? Wie hoch ist die Nachfrage am Markt? Und das alles, das fließt ein in die Qualität angeblich des Kunstwerkes. Und das ist aber alles bezogen auf den Markt und auf Faktoren, die einen Marktpreis beeinflussen. Wenn man jetzt den kompletten Kunstmarkt außen vor lässt, also eben genau diese Faktoren auch außen vor lässt, was bleibt dann? Also was ist dann die Kunst? Und wie beschreibt man Qualität dann, wenn man die rausnimmt? Und dann geht es um ganz andere Werte, nämlich um den Beitrag, den das Dargestellte vielleicht leistet für unsere Kultur? Oder was wird umgesetzt? Was hat der oder die Künstlerin in der aktuellen Welt gesehen? Also was gab es für einen Eindruck? Und wie hat er oder sie diesen Eindruck umgewandelt in einen Ausdruck? Wie sind die Materialien? Also es gibt ganz andere Fragen, die man dann auf einmal Raum bekommen. Und deswegen sage ich so ungern, Kunst ist dies oder das, weil ich oft das Gefühl habe, während ich über meinen Kunstbegriff eben ohne den Kunstmarkt spreche, sprechen ganz viele noch in diesen Schubladen oder aus der Perspektive des Kunstmarktes.
Okay, verstehe.
Ja, also während jetzt einer mich fragt, was hältst du denn von dem Kunstwerk, der Künstler ist ja nicht bekannt oder die Künstlerin, dann sage ich, es ist völlig egal. Es ist doch wichtig, weshalb du das Werk jetzt zu Hause hast. Was hast du darin gesehen? Und dann kommt meistens eine kleine Geschichte. Hier so wie die Wolken geformt sind, das erinnert mich an einen Tag. Da habe ich den Schritt gewagt, mein Studium abzubrechen. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt einfach, das ist so, hat so eine Geschichte habe ich jetzt noch nie bekommen, aber es gibt immer irgendwelche Geschichten, die mit Bildern transportiert werden oder die man dort drin wiederfindet. Und das ist für mich der Wert von Kunst. Also in meinem Begriff von Kunst.
Aber super interessant. Also ich meine, jemand, der sich so viel damit beschäftigt, dessen Definition eines Begriffes ist doch durchaus wichtig. Und deswegen finde ich das so spannend, wie gut du das genau beschreibst. Und man merkt einfach schon, wenn du über das Thema redest, da gehen einfach ganz viele Türen auf bei dir. Und man kann so hineinblicken in diese Begeisterung. Woher kommt denn in deinem eigenen Leben diese Begeisterung für Kunst? Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann ultimativ zu Kunst 100 gekommen ist. Woher kommt das?
Also die Frage kommt öfter und da erzähle ich eigentlich immer dass ich mit Farben und mit Gerüchen von Farben und Papieren aufgewachsen bin. Aber was dazu auch kommt, ist, dass das eine universelle Sprache ist. Also dieses Visuelle ist oder eine zusätzliche Sprache, in der die gesamte Menschheit kommunizieren kann und auch über Jahre hinweg. Also das ist ja wie so ein kleiner MP3-Stick, den man dann aber eben nicht nur dann abhören kann, wenn man die richtige Technologie dafür hat, sondern dieses Visuelle, solange wir Augen haben in unserer Evolution und die nicht irgendwann weg sind, weil wir vielleicht irgendwie technische Möglichkeiten haben, werden wir das lesen, also das lesen können. Und das ist einfach die ersten Dokumentationen von uns, die wir so eben immer noch haben. Das stimmt nicht, die ersten Dokumentationen, das stimmt ja nicht, aber Dokumentationen, die frühesten, die wir noch gefunden haben, sind Skulpturen oder Malereien. Also es sind Jahrtausende, die das überbrücken und die übermitteln. Und das ist einfach, finde ich, unglaublich elementar von uns. Ich finde es natürlich sehr schade, dass der Begriff oder der Bereich Kunst momentan in so eine Freizeit, bei vielen in so einen Freizeitbereich gerutscht sind, weil ich glaube, dass sie elementar wichtig sind für unsere Kultur und unsere Identität.
Das bringt mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Warum Kunst für unser Leben so wichtig ist. Also mal abgesehen von dieser Tatsache, dass es so universell ist und dass es für uns eine Kommunikationsmöglichkeit ist über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg und unter verschiedenen Kulturen. Warum ist es für den Einzelnen so wichtig, Kunst im Leben zu haben?
Ich habe da eine Frage an dich dazwischen. Und zwar, wie siehst du würdest du dich zwischen zwei Äußerungen entscheiden? Und zwar, ist Kunst für dich ein Vorbild oder ist Kunst für dich ein Spiegelbild?
Gute Frage. Also, ich glaube, es kann beides sein. Und ich glaube ja, dass das je nachdem, was es sein kann, davon abhängig ist, wer der Empfänger ist. Also, dass der eine, der braucht es als Vorbild, der muss darin eine Erkenntnis sehen, der muss was dabei lernen. Und für den anderen ist es so dieses Sichtbarmachen von dem, was sowieso schon da ist. Also ich glaube, dass es beides sein kann. Und ich sehe das Schöne oder das Wunderbare eigentlich an Kunst, dass das so offen ist, dass jeder im Prinzip darin das sehen kann, was für ihn halt wichtig ist oder das, was er braucht.
Ja.
Und dass Kunst ja nicht Antworten geben muss, sondern Fragen aufwerfen kann. Und das finde ich eigentlich das Tolle daran. Also ich glaube, es kann beides sein, je nachdem, wer der Empfänger ist oder je nachdem, wer das betrachtet oder je nachdem, wer es in dem Moment konsumiert.
Mhm. Ich sehe das ganz genauso. Also ich glaube auch, dass das eben von sehr vielen Perspektiven immer sehr unterschiedlich zu definieren ist und eben auch nicht, dass das also Kunst so ein Bereich ist, der eben teilweise ohne Regeln funktioniert und genau das daran so toll ist. Also eben, dass wie du schon sagst, dass es da keine Grenzen gibt und dass es so offen ist für alle. Und ich sehe das eigentlich, mir ist das jetzt gerade so hochgekommen, wie so ein Verdauungstrakt. Das ist jetzt leider nicht das schönste Bild.
Ich habe eben schon im Podcast-Interview, haben wir auch über das Übergeben, sich übergeben gesprochen.
Oh, also alles
das schließt sich gerade gut an.
Ja, ist irgendwie so ein bisschen für die Katz bei den ganzen ästhetischen, tollen, schönen und wunderbaren Künsten dann vom Verdauungstrakt zu reden. Aber na gut, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wir ja schon ein gewisses Kollektiv sind, also die Menschheit auf der ganzen Welt, und dass wir aber alle Individuen jeweils sind und natürlich jetzt dieses Visuelle unterschiedlichst behandeln. Also der eine zu einem spricht, zu einem nicht. Zum nächsten ist es anklagend, Vorbild, Spiegelbild, alles Mögliche. Aber letztendlich können wir alle immer nur das ausdrücken, was wir auch als Eindruck sammeln. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre eben dieses Visuelle, was wir da kreieren, ich nenne das jetzt mal Kunst, es muss ja nicht unbedingt sein, Kunst kann ja auch Musik sein, aber ich rede jetzt nur vom Visuellen, obwohl das auch nicht stimmt, das, was ich jetzt sagen möchte, das betrifft alles Künstlerische, auch musikalische Sachen, ist eben wie so ein großer Verdauungstrakt, der alles aufnimmt und dass teilweise Sachen eben extrahiert und auch elementar wichtig für den weiteren Organismus hat, also der da Sachen rauszieht, die dann eben als Vorbild gelten und uns als Kollektiv in einen Progress, also in eine Entwicklung bringen, die eben vorangeht. Das muss ja nicht unbedingt positiv oder negativ gewertet sein, sondern einfach, um sich weiterzuentwickeln. Das ist ein anderer Bereich, in dem der förderlich ist, sich als Kollektiv weiterzuentwickeln. Und deswegen, je mehr darin gesprochen wird, desto besser, denn je mehr Austausch passiert, desto diverser und desto weniger wird nicht weiterentwickelt. Macht das Sinn?
Ja, absolut. Okay. Also für mich macht es absolut Sinn. Was mir da ganz am Anfang, als du angefangen hast, darüber zu reden, eingefallen ist, ist aus diesem Buch Still Like an Artist diese Idee, dass wir alles, was wir rausgeben, all unser Output eigentlich nur ein Remix von dem ist, was unser Input war. Also, dass wir alle halt irgendwie so ein Remix sind von dem, was uns umgibt, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, was wir uns überlegt haben und daraus dann so eine Mischung kreieren und das dann unser Output ist. Also das ist ja auch die Frage danach, oder was original ist und wie original tatsächlich irgendwas sein kann in einer Welt, in der wir alle so vernetzt sind und ja uns alle gegenseitig beeinflussen und ja niemand irgendwo in einer Höhle sitzt und nur für sich kreiert. Mhm. Aber deswegen macht es absolut Sinn, dieses Bild mit diesem Verdauungstrakt, dass wir das ja alles, was wir erleben und sehen, verarbeiten und daraus dann wieder was Neues entsteht. Und ja, ich glaube, das ist so der Punkt, den ich machen wollte.
Ja, was da super spannend ist, dass du sagst, also dass man so in Frage stellt, was ist jetzt original? Und gleichzeitig könnte man aber auch sagen, da ja jeder seinen eigenen Remix hat, ist alles original. Mhm. Also das könnte man ja auch andersrum definieren. Und ich glaube, das ist elementar wichtig für Kunst 100 und für diesen Wert. Aus meinen Augen ist das eben alles original und alles wertvoll. Jeder Output.
Ich glaube, das ist also für einen als Künstler, und ich würde jetzt Künstler wirklich im weitesten Begriff, also jeder, der irgendeinen Output generiert, ist in meinen Augen in irgendeiner Form ein Künstler, gibt einem eine unglaubliche Freiheit, wenn man versteht, dass nur wenn du deine eigenen Gewürze, die du ja mitbringst, aus deiner DNA, aus dem, wie du bist, da hinzufügst, wird es zum Original. Und natürlich reden wir hier nicht über 1:1 Kopien, sondern ja darum, selber was zu kreieren, was es vorher noch nicht gab, einfach nicht in dieser Zusammensetzung gab. Und ja, eben in der Fotografie wird das immer sehr, sehr heiß diskutiert. Und meine Ansicht war da schon immer, dass es, ja, wenn du wirklich daran glaubst, dass alles ein Original ist, dann gibt es eben auch eine unglaubliche Freiheit, weil dann kannst du wirklich das kreieren, worauf du Bock hast, das, was dir wirklich was gibt, und nicht immer nur überlegen musst, ah ja, das hat der schon so gemacht und das gibt's ja auch schon so, sondern nee, es gibt, also wenn es alles schon gab, dann gibt's halt auch gleichzeitig nichts schon, und dann kannst du mit einer weißen Leinwand beginnen. Das wollte ich da, glaube ich, noch anfügen, was mir so durch den Kopf geht. Du hast ja schon erzählt, dass das sehr organisch gewachsen ist und dass du sehr mit dem Flow gegangen bist. Was gab es denn aber vielleicht trotzdem auch so für Schwierigkeiten in dieser Anfangsphase? Also du hast es schon erzählt, dass ihr da eben mal aus einer Wohnung geflogen seid, weil ihr das weil die Definition von gewerblicher Nutzung da irgendwie im Raum stand. Was gab es sonst so für Schwierigkeiten, gerade zu Beginn oder während oder nach der Gründung, denen du dich so stellen musstest?
Also es gab natürlich Unmengen von Schwierigkeiten. Ich will das gar nicht so zu romantisieren. Man muss viel mit sich selbst arbeiten. Das wird einen jetzt, ich habe BWL studiert, das wird nie erwähnt, dass man, wenn man nun mal irgendwie gründet oder ein Unternehmen hat oder Teil eines Unternehmens auch ist, dass man ja dass man eine Person ist und dass man da auch alles mitbringt, was man eben an Macken hat und eben natürlich auch an Vorteilen, aber dass man ja eben auch mit sich arbeiten muss. Man ist ja dann auch irgendwie, man alleine ist zumindest die einzige Ressource. Das heißt, auch alle Fehler, die gemacht werden, muss man sich selbst ankreiden, und das ist dann manchmal sehr belastend, weil man einfach zu 100% verantwortlich ist und dann eben auch, also einerseits vielleicht auch mal etwas gut zu finden, das vergisst man dann auch manchmal, aber eben dann auch wie in so einen kleinen, irgendwie so ein kleines Zwiegespräch mit sich selbst zu gehen und zu sagen, das ist, hier hast du einen Fehler gemacht, weshalb hast du den denn gemacht, kann ich denn jetzt irgendwas verbessern, und das bei jedem einzelnen Fehler auszuhalten, dass man es selbst ist, war für mich am Anfang sehr schwer. Aber zum Glück war ich ja nicht allzu lang alleine, und dann musste ich nicht mit mir selbst sprechen, sondern konnte dann eben auch mit Lisa sprechen. Das hilft schon mal. Und gerade Lisa.
Aber hat dir das wirklich dabei geholfen, also dass du das besser aushalten kannst, oder war das dann gar nicht mehr so schwer auszuhalten, diese Verantwortung für alles zu übernehmen?
Also, gute Frage. Es hat ja auf jeden Fall sofort etwas verändert, sobald man nicht mehr alleine ist. Also das ist das definitiv. Was mir jetzt explizit, vielleicht eine konkrete Hilfe, lass mich kurz überlegen, ob ich vielleicht was Konkretes habe, wenn man in so einer Situation ist. Ja, das sind alles so Abklatsch-Tipps, die will ich eigentlich nicht nennen. So Distanz, mal irgendwie abschalten und irgendwie sowas. Aber das hat mir wirklich geholfen.
Also war es für dich wirklich so, dass du in, also weißt du, dass die, einfach die veränderte Situation, dass du mit jemandem darüber reden konntest, hat sich, weißt du, hat's das besser gemacht? Oder war das dann einfach so diese natürliche Entwicklung, dass es dann auch mit einer Zeit gar nicht mehr so schwer war, das auszuhalten? Und dass es jetzt vielleicht gar nicht nur daran lag, dass du eine zweite Person neben dir hast, mit der du das, mit der du dich da austauschen kannst.
Ach so. Du meinst, du fragst jetzt, ob ich da vielleicht auch schon besser geworden bin?
Ja, also ja, genau, ja, ja, im Prinzip schon, ja. Also weißt du, ob das vielleicht so eine natürliche Entwicklung ist, dass es mit der Zeit sowieso einfacher wird, das auszuhalten, weil man sich vielleicht auch daran gewöhnt oder weil man lernt, das auszuhalten? Oder war das für dich wirklich so ein Game Changer, dass du dann die Lisa hattest, mit der du das alles besprechen konntest?
Ja, es war schon ein Game Changer. Also weil diese, also man kann ja ein paar Sachen sehr gut alleine und dann auch besser alleine machen. Aber jetzt bei einer kleinen Mission, bei einem Projekt oder einem Unternehmen, dann entstehen so viele Baustellen gleichzeitig, dass wenn man da alleine steht, also ich würde, glaube ich, schon empfehlen, es nicht lange alleine zu machen. Also es war schon der Knackpunkt, also es war auf jeden Fall eine konkrete Hilfe. Also die Situation veränderte sich sofort in mehr Schultern, mehr Ohren, mehr Augen, mehr Gehirn, mehr Herz. Also es ist mehr Beine, mehr Arme, mehr Finger. Also das sind
alles, was man halt so braucht, ja.
Ja, genau. Also das ist Körpereinsatz, ne? Also mehr Man-Woman-Kraft ist sichtbar, merkbar, spürbar. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich so den perfekten, also ne, eben Lösung gefunden habe, wie man das besser machen kann, wenn man alleine ist. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da sogar was zu sagen, wenn du sagst, du bist da selbstständige Fotografin, da ist man ja auch immer wieder nicht nur strukturell, kommt man da vielleicht irgendwie mal an seine Grenzen, habe ich jetzt hier irgendwas vielleicht falsch organisiert oder so, sondern dann auch noch kreativ, was ich mir sogar noch schlimmer vorstelle.
Ja, und das, und vor allem geht das so ganz sehr auch Hand in Hand, ne? Also wenn ich bei dem einen einfach so leichte Überforderung habe, dann kann ich halt auch auf den anderen Kanälen nicht mehr Output liefern oder nicht mehr in dem Ausmaß. Aber ich glaube, das, was wir schon angesprochen haben, das sind eigentlich die beiden wirklich wichtigsten Dinge. Also das eine ist mal, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich selbst kennenzulernen und auch nachsichtiger und großzügiger und empathischer mit sich selbst zu sein. Also das eben auch anzuerkennen, dass es einem schwer fällt oder dass das jetzt schwer ist oder dass ich das eben nicht so gut kann, diese eine Sache.
Ja.
Das ist schon mal so eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, daran scheitern auch einige, dass sie sich das selbst gar nicht zugestehen können. Das ist mal das eine. Und das andere ist wirklich, in Austausch zu gehen mit anderen und festzustellen, also ganz egal in welcher Form, ob man sich jetzt einen Businesspartner sucht oder einfach Business-Besties, mit denen man sich einmal in der Woche austauscht oder eine Mastermind-Gruppe gründet oder sich eben schlussendlich dann auch einen Coach sucht, aber diesen Austausch zu kultivieren, um einfach auch nur festzustellen, hey, da draußen gibt es noch andere, denen geht es auch so, die haben auch die gleichen Fragen und Probleme und daraus dann Lösungen zu entwickeln. Also man hat ja einfach gemeinsam, kann man ja einfach viel mehr, viel bessere Lösungen finden als nur alleine. Also diese, es ist ja nicht 1+1=2, sondern 1+1 ist dann unendlich, weil wir ja uns gegenseitig auch befruchten. Und das ist für, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch allen Solo-Selbstständigen wirklich empfehle, irgendwie in irgendeiner Form in diesen Austausch zu gehen. In welcher Form auch immer. Ich sage nicht, dass jeder einen Coach braucht, nur weil ich das jetzt selber bin, sondern einfach in diese Situation zu kommen, hey, da draußen sind noch andere, die haben auch diese Fragen, die haben auch diese Probleme und die haben vielleicht sogar eine Lösung dafür. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also sich als vollwertiges Lebewesen dann auch zu sehen und dann auch ganz klar zu sagen, ich habe natürlich, ich kann mich auch optimieren. Also ganz sachlich, zu, wie du gerade gesagt hast, ich habe da manche Sachen, die ich eben nicht gut kann, dementsprechend brauche ich da eine Lösung? Also eine konkrete Besprechung, Status quo. Und wie du schon sagst, da hilft es elementar, wenn man darüber spricht und das nicht mit sich alleine ausmacht.
Ja, absolut. Ich glaube das schon, weil man kommt auch ja so oft in diesem Gespräch mit anderen ja auch selbst zu dieser Lösung, nur weil man es überhaupt mal ausspricht. Also das ist, hat ja schon eine ganz, ganz große Macht. Und ich glaube, im Schluss oder am Ende macht es auch tatsächlich was aus oder ist es dann auch wichtig, dass man sich eben auch Hilfe sucht, wenn man weiß, das kann ich nicht gut, das möchte ich nicht, das möchte ich irgendwie anders machen und da komme ich an meine Grenzen oder hier habe ich Kapazitätsgrenzen und sich dann eben auch ja ein Team aufzubauen oder extern Hilfe zu holen und einfach nur auch anzuerkennen, dass man es eben auch nicht alleine muss. Es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen, die sich darauf spezialisiert haben, Buchhaltung zu machen für Selbstständige oder Social Media Marketing zu machen. Lass die doch auch einfach in ihrer Zone of Genius sein und bleib du in deiner und gib das ab, was du eben nicht so gern machst oder was du nicht so gut kannst. Und ich glaube, das ist so der dritte Schritt für Solo-Selbstständige, auch wirklich abzugeben. Und es nicht alles alleine machen zu müssen, weil das muss man einfach nicht. Ganz einfach. Das haben nur die allerwenigsten haben es wirklich ganz alleine gemacht. Und ich glaube, das ist so eine Illusion, die wir immer haben, dass die super erfolgreichen Unternehmer das ganz alleine bis dahin geschafft haben. Haben sie nicht, nein. Die hatten alle Hilfe.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich ganz genauso.
Sehr gut, da sind wir uns da einig. Gibt es noch was anderes, was du gelernt hast in dieser Anfangsphase, wo du jetzt auch zurückblickst und sagst, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders machen können oder mit dem Wissen, was du heute hast, wäre ich das vielleicht anders angegangen?
Ich hatte eine Angst vor einem Team, weil ich dachte, wenn man sich das so vorstellt, es gibt ein Team wie in einem Tunnel und das Volumen des Tunnels sind die Ideen oder ist irgendwie die Kraft. Das heißt, also wenn ich alleine in dem Tunnel bin, dann habe ich 100% Kraft. Also dann kann ich so einen Strahl nach vorne setzen. Wenn wir zu fünft in dem Tunnel sind, dann kann jeder nur ein Fünftel strahlen. Also den Fehler habe ich gemacht, dass ich mir das irgendwie so vorgestellt habe. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt aber nicht definieren und auch nicht klar sehen. Ich weiß aber jetzt, dass es auf jeden Fall, dass da eine gewisse Angst herrschte, weil die ersten Wochen und Monate, in denen man dann mit mehreren Menschen an einem Projekt arbeitet, hat man manchmal das Gefühl, es geht gar nicht so schnell voran. Es geht nicht fünfmal schneller voran, weil wir fünf Menschen sind. Da muss ja Struktur aufgebaut werden, da muss dann Kommunikationswege. Die Bilder müssen abgeglichen werden, also die Visionen. Da ist natürlich Arbeit, die nicht sofort in eine höhere, also in Kilometer umgesetzt werden, also wie schnell das Team ist, sondern eben wie stabil das steht. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, wir sind jetzt vielleicht sogar kurzzeitig manchmal fünfmal langsamer anstatt schneller, hat mich manchmal irgendwie so, also einfach so richtig in Angst versetzt. Und mit diesen 2 Jahren Abstand kann ich das relativ klar sehen, dass ich davor Angst hatte, dass wir uns in unserer Kraft aufteilen müssen. Und das ist aber nicht der Fall. Also wenn nämlich jede Person eine Rolle bekommt und einen Aufgabenbereich, Entscheidungsfreiheit, also eben einen Handlungsspielraum, dann bekommt jeder seinen Tunnel. Und das war sehr, sehr wichtig zu verstehen.
Ja.
Dass es Koexistenzen sind und dass es nicht, dass es eben nicht ein Tunnel ist.
Spannend, ja. Und würdest du jetzt sagen, dass du das gern auch vor 2-3 Jahren anders gemacht hattest? Oder sagst du, das war alles wichtig, so diese Zeit zu brauchen, um das zu lernen? Oder würdest du dir bei irgendwas auch wünschen, dass du sagst, oh, das hätte ich mal gern vor 2 Jahren schon gewusst und hätte es auch umgesetzt?
Ja, also gewusst hätte ich, ich würde gerne sehr viel mehr wissen. Auch Stand jetzt, ich würde sehr gerne wissen, was ich in 5 Jahren weiß. Ja. Aber das geht leider nicht. Und ich bin mir sicher, dass mein Ich in 2 Jahren oder vielleicht auch erst in 10 leider verstanden hat, wie das geht mit der Geduld. Aber selbst wenn das ich mir das jetzt sagen würde aus der Zukunft, ey, so geht das, würde ich es ja nicht wirklich nachmachen können. Und also ich hätte definitiv viele Sachen anderen auch einfacher machen können und mir selbst einfacher machen können. Aber das leider gehört das dazu, dass man das irgendwie erfahren muss, um das wirklich zu verstehen.
Ja.
Ja, und jetzt, was ich mir zum Beispiel für das nächste Jahr vorgenommen habe, also für 21, 22, gib mir schon mal ein Jahr mehr als nur 21, ist definitiv eben dieses, das geduldig sein mit allem. Also ein bisschen geduldiger sein.
Ja, ich glaube, das ist eine Qualität, die sich viele mehr wünschen. Oder vielleicht auch, ich muss vielleicht anders formulieren, ich glaube, das ist was, was uns gerade allen auch noch mehr bewusst wird, wie wichtig diese Qualität ist. Nicht, dass wir das, weißt du, vielleicht war es uns einfach vor dem Jahr 2020 nicht so bewusst, dass wir geduldig sein müssen, weil ja auch alles sehr, sehr schnell ging und weil man ja auch alles sofort haben konnte, wenn man das wollte. Und ich glaube, also das glaube ich persönlich, wenn uns das Jahr 2020 was gelehrt hat, dann, dass Geduld eine wichtige Qualität ist und vielleicht. Ja, also mir geht es auch so. Ich habe 2020 eine ganz neue Geduld an mir kennengelernt. Und ich kann mir vorstellen, dass es anderen eben auch so geht, dass sie gemerkt haben, ah, das wäre eigentlich noch was Wichtiges, weil es eben vielleicht nicht immer alles sofort geht und weil es einfach Lebensqualität bedeutet, wenn man sich nicht so stresst mit so vielem.
Ah, ja, ich bin da leider noch nicht. Leider müssen wir in 2 Jahren nochmal sprechen.
Okay. Lass uns das unbedingt machen. Gibt es außer Geduld noch was anderes, was du gerne noch lernen möchtest, Lila?
Oh, ja, auf jeden Fall. ich würde gerne Porträts malen können. Das will ich aber auch schon seit längerer Zeit. Ja, da gibt es dann Techniken für und es ist gar nicht so einfach, stelle ich immer wieder fest.
Sehr cool. Vielen lieben Dank dir für dieses tolle Gespräch. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir das ganz bald und nicht erst in 2 Jahren nochmal fortsetzen können. Aber spätestens in 2 Jahren sprechen wir nochmal über deine Geduld.
Ja, das würde mich sehr freuen und ich wäre gespannt, was dabei rumkommt. Und ich danke dir für das Gespräch und für die interessanten Fragen.
Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.